So bist nur du, König Jesus. Und von diesem König will ich heute sprechen. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr, so Gott Gnade schenkt und ich weiter bei euch sein darf, mehr und mehr vom Reich Gottes zu sprechen. Und wenn wir vom Reich Gottes sprechen, dann sprechen wir vom Königreich Gottes. Und ein Königreich hat einen König. Sonst wäre es kein Königreich, oder? Und wir können uns das ja in unserer heutigen Zeit mit parlamentarischer Demokratie und so in unserem Land ja gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn da ein König ist und der auch noch Monarch ist, herrscht. Die Geschicke eines Landes bestimmt, was zu sagen hat, genau, ja? Na, das hoffen wir doch im guten Sinn. Ja, ja, den wollen wir ja nun mal nicht als König bezeichnen. Ich möchte euch heute Morgen den König Jesus mal etwas vorstellen. Ach, sagst du, kenne ich schon. Wollt ihr immer wieder hören? Wunderbar, ja. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir uns auf die richtigen Dinge konzentrieren. Reich Gottes, da kannst du dich auf so viel konzentrieren. Es gibt Leute, die konzentrieren sich wunderbar und voller Leidenschaft, zum Beispiel auf den Bereich der Diakonie. Und was die alles tun und wunderbar und ganz toll. Ja? Und ich finde das toll, wenn jemand auch diakonisch unterwegs ist und anderen hilft und schaut, wo kann er helfen. Aber was ist wirklich wichtig im Königreich Gottes? Der König. Und deswegen heißt es, sich auf ihn zu konzentrieren. Ja, ich möchte sogar darüber hinausgehen und sagen, wir müssen uns auf ihn fokussieren. Dass wir nichts anderes mehr sehen, außer ihn. Du, wir wissen, unser König Jesus ist einzigartig. Aber in unserer Welt gibt es so viel, das einzigartig ist. Immer wenn ich morgens hierher fahre, ich sehe so viel einzigartige Natur. Heute wieder da Wildgänse auf dem Feld, aber richtig viel. Ich weiß nicht, wie viel hundert das war. Du, da geht mein Herz über, wie die da in großer Schar sitzen. Oder dann fährst du und dann siehst du die Rehe manchmal. Und ach, das ist so, es gibt so viel Einzigartiges. Neulich habe ich ein Bild gesehen vom größten Diamanten der Welt, vom Golden Jubilee. Also Andreas, wenn du deiner Pia mal was Gutes schenken willst, der hat ja nur 545 Karat. Siehst du, ja? Das ist doch mal eine einmalige Sache. Und Pia wird es dir ganz bestimmt danken, dein Leben lang, weil das ist einmalig. Aber wir alle haben was Einmaliges. Guck mal deine Finger an. 7 Milliarden Menschen und keiner hat dieselben Fingerabdrücke wie du. Von 7 Milliarden Menschen, das heißt, deine Fingerabdrücke sind einzigartig. Ich möchte weitergehen, dein ganzes Leben ist einzigartig. Ich bin ja froh, dass so einen wie mich nur einmal gibt. Dass ich einzigartig bin. Ja? Schau mal, unser Herz, wie einzigartig ist das? Christel kann das wahrscheinlich bestätigen von ihrer früheren Tätigkeit. Das schlägt 100.000 Mal am Tag. 100.000 Mal. Das pumpt unser Blut am Tag 2500 Kilometer. Das ist von Paris bis Moskau. Unser Herz, deins und mein. Einzigartig. Es gibt so viel Einzigartiges. Man schätzt, dass in unserem Körper 100 Billionen Körperzellen ihren Dienst tun. Billionen, nicht Millionen, nee, auch nicht Milliarden, noch eine Null hinten dran. Ja. Das können wir uns nicht vorstellen. Das ist alles so einmalig, einzigartig. Dass wir an diesem Tag leben, ist einzigartig. Dass du heute hier bist, ist einzigartig, finde ich zumindest. Wenn keiner hier wäre, wäre traurig, dann wäre ich hier einzig. Aber nicht artig dann. Ja. So. Und warum bist du einzigartig? Doch nicht, weil wir 100 Billionen Zellen haben, sondern du und ich, wir sind einzigartig, weil uns einmal ein Schöpfer seinen Atem eingehaucht hat. Und deswegen sind wir einzigartig. Halleluja. Guck dich um, schau deinen Nachbarn an, der ist einzigartig. Ja, sag mal zu deinem Nachbarn, du bist einzigartig. Aber weißt du, wer wirklich einzigartig ist? Das ist unser König Jesus. Der ist absolut einzigartig. Ich weiß gar nicht, ob es mir heute gelingt, ihn mit Worten zu beschreiben. So einzigartig ist er. Das ist Schwachheit, die in mir steckt. Wie will ich, schwacher Mensch, diesen großen König Jesus beschreiben? Es gibt niemanden auf der Welt, der so einzigartig ist wie er. Wer, welche Person, du hast vorher Christel Hitler angesprochen, aber welche Person hat die Weltgeschichte so geprägt wie Jesus? Keiner, keiner. Wie viele Bücher würden über Jesus geschrieben? Wie viele Lieder würden über Jesus geschrieben? Und jede Stunde kommen Lieder über Jesus dazu. Bücher über Jesus dazu. Weltweit gibt es, das ist Stand Januar 2016, 2935 Bibelübersetzungen. 2935 in 563 Sprachen. Und jedes Jahr kommen 30 bis 50 Übersetzungen dazu. Und es fehlen noch 2500 Übersetzungen. Also, wenn du nichts zu tun hast, lerne Sprache und übersetz die Bibel. Da tust du ein gutes Werk, ja? 190 Millionen Menschen haben die Bibel noch nicht in ihrer Sprache, so schätzt man. Also zweimal so viel wie wir Einwohner in Deutschland haben. Aber diese Geschichte von Jesus, die uns hier in der Bibel einfach dargestellt wird, wie einzigartig ist sie? Und es ist auch egal, wo sie gelesen wird, ob das im Hochland von Papua Neuguinea ist, wo die Menschen noch zum Teil wie in der Steinzeit leben, oder im Wolkenkratzer von Singapur. Es bleibt dieselbe einmalige und einzigartige Geschichte, egal in welcher Kultur, in welcher Umgebung sie für mich da ist und ich sie lese. Wisst ihr, das Faszinierende ist, dabei schrieb Jesus nie selbst ein Buch. Ich hätte es mir ja manchmal gewünscht, Jesus, hättest du nicht zum Beispiel so die 40 Tage nach deiner Auferstehung, hättest du da nicht noch was niederschreiben können? So für uns, so zum Festhalten und wie wir genau sein sollen und was wir alles tun sollen, wäre doch schön gewesen, ne? So zumindest für uns Deutschen, ja. Wir brauchen das, ja. Nee, hat er nicht. Er hat kein Buch geschrieben. Aber er hat so viel erlebt. Er war Flüchtling, Migrant. Das heißt, er kann zuhören, höre, wer hören will. Und obwohl er alle Höhen und Tiefen kannte, sein Leben hatte Anziehungskraft. Da, wo Jesu war, waren die Menschen. Die sind sogar schneller gelaufen, als er mit dem Schiff gefahren ist. Wenn du quer über den See rüberschipperst, ist das die kürzeste Entfernung. Aber die waren schneller da am anderen Ende als er, obwohl sie außen rumfahren mussten. Wo Jesus war, wollten die Menschen sein. Und manchmal hatte er noch nicht mal Zeit, sich zurückzuziehen ins Gebet, weil die Menschen ihn so bedrängten. Was macht ihn denn so attraktiv? Ist das nicht auch ein Teil seiner Attraktivität, dass du heute Morgen hier bist? Wenn Jesus nicht attraktiv wäre, hätten wir alle ausgeschlafen. Ja, hätten uns gefreut, wenn wir einen Kaffee ans Bett gebracht bekommen haben. Ja? Schaut, gehen wir doch mal einfach ein bisschen in seine Persönlichkeit. Seine Worte, sie waren wahr und voller Liebe. Das ist ja das, was wir in unserer heutigen Zeit schon so oft vermischen. Wie viel Lüge gibt es? Ja, die wird dann auch verharmlost. Ist ja nur eine Notlüge. Es gibt keine Notlügen. Es ist Lüge oder Wahrheit. Ja? Warum soll's? Es gibt ja auch keine Notwahrheit. Zur Not sage ich mal die Wahrheit. Ja, seine Worte waren die Wahrheit. Er hat es auf den Punkt gebracht. Er passte sich nicht an. Nein. In einer Welt, die voller Ungerechtigkeit war, voller Lüge war, hat er einfach andere Maßstäbe gesetzt. Das hat ihn attraktiv gemacht. Und in diesem Setzen dieser Maßstäbe strahlte er einen Frieden aus, weil er wusste, das ist in ihm. Er braucht es nur leben. Und das fühlten die Menschen. Das fühlten die Menschen und deswegen waren die Menschen so gerne bei ihm. Und das Wunderschöne war, Jesus bezog seine Identität nicht aus dem, was die Leute über ihn gesagt haben. Die haben nicht allzu gute Sachen zum Teil über ihn gesagt. Obwohl so viele ihm nachgefolgt sind, gab es auch eine Menge, die gegen ihn gesprochen haben. Dann weiter, Heilung. Heilung war sein Markenzeichen, könnte man mal sagen. Überall, wo er hinkam, hat er geheilt. Die Menschen waren begeistert, weil er geheilt hat. Die Menschen waren begeistert, weil er ihnen Brot und Fisch gegeben hat, wollten ihn zum König machen, weil er sie versorgt hat. Und da, wo er gepredigt hat, wo er das Reich Gottes verkündet hat, da haben sie stundenlang zugehört. Und das Verkünden des Reiches Gottes und Jesus, das gehört einfach untrennbar zusammen. Dann war auch noch die Kraft Gottes bei ihm. Das heißt, er hat nicht nur was gesagt, es ist auch was passiert. Das ist das, was wir oft vermissen. Ich will was sagen und dann passiert nichts. Und dann werden wir entmutigt. Bei Jesus war es so, er hat was gesagt und es ist was passiert. Er ist sogar darüber hinausgegangen. Er hat nicht nur gesagt, du bist geheilt. Er hat noch mehr gesagt. Er hat sogar gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Haben wir das erlebt? Ja, das haben wir erlebt. Unsere Sünden sind vergeben. Ein für alle Mal. Du, der hat die Sünden der Vergangenheit vergeben und die Sünden der Gegenwart und die Sünden der Zukunft hat er auch vergeben. Die sind weg. Weil es im Himmel so beschlossen war, starb Jesus Christus am Kreuz. Da ist die Schuldfrage dann ein für alle Mal geklärt worden. Gott löst die Schuldfrage, indem er meine Sünde, deine Sünde auf ihn gelegt hat. Und deswegen wurde auch der Name Jesu über alle Namen erhoben. Er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt und der Vater selbst hat gesagt, dass er seine Herrlichkeit und die Herrschaft über diese Erde ihm übergibt. Und da kommt er als König ins Spiel. Der Vater selbst hat ihm die Königsherrschaft übergeben. Und einmal kommt der Tag, wo Jesus sie dem Vater zurückgibt. Aber er ist jetzt der rechtmäßige König und der rechtmäßige Regent dieser Erde. Der rechtmäßige. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist er auch der rechtmäßige König in meinem Leben? Im Mund sagen wir das ja
so gerne.
Jetzt gucken wir doch mal ein bisschen weiter. Wie hat Jesus sich denn selbst vorgestellt? Wie war sein erster Arbeitstag? Wie war sein Bewerbungsgespräch? Da lese ich uns mal etwas vor und ich hoffe dann nicht, dass dein Gottesbild dann hinterher in der Auslegung total erschüttert ist. Und wenn, ist auch nicht schlimm, weil dann hattest du ein falsches Gottesbild. Ja? Das, was ich euch vorlese, kennt ihr alle. Und ich lese es mal bewusst aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich finde, die bringt das so schön auf den Punkt. Luther in dem Bereich kennen wir alle. Johannes Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 1. 2 Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesus nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesus zu ihrem Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, Tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Und dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon und es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam, nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Da rief er den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Welch ein Kapitel. Jesus an seinem ersten Arbeitstag. Jesus zum ersten Mal in Aktion. So hat er sich vorgestellt, das war seine Bewerbung. Er offenbarte seine Macht und die Folge war, die Jünger glaubten an ihn. Im Griechischen heißt es da, er offenbarte seine Doza, das heißt übersetzt sein Lichtglanz. Ich finde, das bringt noch etwas mehr rüber als seine Herrlichkeit. Da war es hell. Er offenbarte seinen Lichtglanz und die Jünger glaubten an ihn. Wie geschah's? Wisst ihr, ich finde das ein Hammer. Jesus offenbart seine Herrlichkeit mit 600 Litern Wein. Und zwar besten Wein. Schockiert dich das? Ein bisschen schon. Sie hatten schon was intus, ja? Aber der König Jesus, der Sohn Gottes zum ersten Mal in Aktion und es fällt ihm nichts Besseres ein, als 600 Liter Wein zu machen. Ja, der sagt das ganz krass. Ich habe bewusst diese Übersetzung gewählt. Es geht ja gar nicht darum, dass er Maria abcancelt. Nein, der Fokus ist ja auf ganz was anderes. Hätte er nichts anderes tun können? Natürlich hätte er was anderes tun können. Aber nein, er macht 600 Liter Wein. Das ist die Herausforderung an unseren Gottesbild. Was macht Jesus? Ich glaube, Gott möchte uns heute früh neu herausfordern, über unser Gottesbild nachzudenken. Vielleicht neu zu denken, wie er ist. Vielleicht neu zu denken, wie er für dich ist. Vielleicht will Gott sich heute Morgen dir in einer ganz neuen Art und Weise offenbaren. Eine Art und Weise, wie du noch nie über ihn gedacht hast. Eine Art und Weise, die vielleicht total revolutionär ist für dich, so wie 600 Liter Wein. Wir warten so oft auf Jesus. Aber es kommt mir so vor, als wenn wir manchmal an den falschen Stellen warten. Da zeigt er sich uns in einer ganz anderen Art und Weise, als wir das von ihm erwarten. Weil er sich halt nicht in eine Schublade pressen lässt. Unser Gottesbild, es ist doch geprägt in allererster Linie von unserem Elternhaus. Wenn Papa viel gearbeitet hat und selten zu Hause ist, dann ist auch unser Gottesbild so, Gott ist schlecht zu erreichen. Und ich muss mich schon richtig anstrengen, dass ich ihn mal zu sehen kriege. Ja? Oder vielleicht ist dein Gottesbild so, dass du denkst, oh, Gott ist so schwer zufriedenzustellen. Du hast vielleicht einen Vater gehabt, du hast in Mathe eine 1,5 nach Hause gebracht und er hat zu dir gesagt, na Jung, das war nicht schlecht, aber das geht doch noch besser, oder? Ja, unser Gottesbild ist geprägt von dem, was wir erlebt haben. Manche haben das auch ganz anders erlebt, nicht in Strenge, die wurden bedüdelt. Mit 30 noch zu Hause gewohnt und die Socken gebügelt. Ja. Und dann kommt ein Gottesbild bei raus, ja, der Vater muss, wenn ich pfeife, parat stehen. Mit 30 solltest du längst auf eigenen Füßen stehen und ausgezogen sein. Ja. Finde ich übrigens eine gute Parallele dazu. Jesus war 30. Ja. Und Jesus sagt, könntest du nicht. Und er sagt, lass mich doch tun, wann ich höre, wie es zu tun ist. Ja? Mal raus. Ja? Und jetzt begreifen wir ganz plötzlich, dass unsere Gottesvorstellung vielleicht nicht die wirkliche Vorstellung von Gott ist. Dass wir sie verändern müssen. Und dann haben wir irgendwann in unserem Leben den Zeitpunkt erlebt, da sind wir Gott begegnet. Und da hat Gott schon angefangen, unsere Gottesvorstellung zu verändern. Und dann kamen wir in eine Gemeinde und dort wurde unsere Gottesvorstellung weiter verändert, weil du gehört hast, was der andere mit Gott erlebt hat. Und so hat sich was zusammengefunden. Und aus deiner Gottesbeziehung wurde Stück für Stück ein verändertes Gottesbild. Dann hast du im Laufe deines Lebens die Schöpfung aufgenommen, hast gesehen, wie Gott der Schöpfung alles geschaffen hat, begeistert. Siehst den blauen Himmel und den Raureif an den Bäumen, jetzt so im Winter, und das begeistert uns doch. Ja? Aber was begeistert uns wirklich? Das ist Jesus. Wisst ihr, Wenn im Orient Hochzeit gefeiert ist, ihr habt es ja schon gesagt, dann wird es ja nicht wie in Deutschland gefeiert. Vormittag Standesamt, dann schnell zum Kaffee trinken, ein paar Fotos gemacht und dann abends irgendwo was zum Essen gegangen und um eins ist man dann wieder zu Hause nachts. Ja? Nee, da wird die ganze Woche gefeiert und die kommen und die gehen und die trinken und dann gehen sie nach Hause und wenn sie wieder nüchtern sind, kommen sie wieder und trinken sie weiter und die ganze Woche ist da Rambazamba und Highlife, ja. Und jetzt am dritten Tag, wie peinlich geht der Wein aus. Peinlich deswegen, weil eines der größten Gesetze im Orient war das Gesetz der Gastfreundschaft. Wir erahnen etwas von diesem Gesetz, wenn Jesus da dieses Gleichnis sagt, wo der Freund, der klopft mitten in der Nacht und sagt, gib mir Brot, ich hab da Besuch gekriegt, ich hab nix, dass das gar nicht geht. Und jetzt ist hier auf einer Hochzeit der Wein ausgegangen. Wisst ihr, ich stell mir das so vor, als wenn ich zu Hause eine Horde hungriger Jungs hätte, und die den Kühlschrank aufmachen und der ist leer. Da ist der Frieden im Haus ziemlich gestört, sage ich dir. Und so stelle ich mir das vor. Und irgendwie muss Maria in diese ganze Verantwortung mit involviert worden sein, denn bevor das so richtig passiert ist, hat sie das schon erahnt und kommt auf Jesus zu und sagt, du, der Wein geht aus. Und das ist nicht wie bei uns. Ich kann nicht sagen, geh mal schnell zu Aldi und hol noch einen Balletta. Tetrapack, den billigsten, mehr Geld haben wir nicht mehr. Die Hochzeit war schon so teuer. Maria sagt zu Jesus, Jung, tu doch was. Und Jesus sagt, nein. Warum sagt Jesus nein? Und das ist die erste große Erkenntnis, die ich aus diesem Text nehme. Weil Gott nicht dann was tut, weil Jesus nicht handelt, weil irgendeiner zu ihm sagt, handle. Jesus handelt dann, wenn er den Vater im Himmel handeln sieht. Und das ist ja auch das, was unser Gottesbild so verwischt. Wir hören, wir lesen von dem Gott, der handelt, und dann wünschen wir uns sein Handeln, und da kommt nichts. Weil der Vater im Himmel es noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden hat. Und wir würden den Zeitpunkt immer falsch setzen. Jesus handelt, wenn der Vater handelt. Ein Kernsatz. Wenn er den behaltet, dann reicht mir das schon. Was Jesus tut, ist immer gut. Was Jesus tut, ist immer gut. Halleluja. Halleluja. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt handelt Jesus auch. 6 Wasserkrüge, ganz normale Wasserkrüge für rituelle Waschungen. Bringt sie dem Küchenchef, dem Sommelier, würden wir heute sagen. Der kennt sich mit Wein aus. Und der merkt, das ist ein guter Wein. Habe ich euch die Geschichte mal erzählt, wie mein Vater für unsere Hochzeit Wein gekauft hat? Mein Vater wollte, wir haben in der Gemeinde gefeiert, ja, also ein Gottesdienstraum wurde zum Feiern umgerichtet. Und mein Vater wollte es sich nicht nehmen lassen und hat zum ersten Mal in seinem Leben einen Weinvertreter zu Hause gehabt und eine Weinverkostung. Und der Vertreter war gut drauf und mein Vater auch, weil er sich gefreut hat, dass ich jetzt auch heirate. Und mein Vater hat, das war 1978, Wein gekauft, die damals die Flasche fast 14 D-Mark gekostet hat. Wenn du das heute umrechnest, das wäre also Flasche 20, 25 Euro heute. Nun, für Weinkenner, die schmunzeln jetzt und sagen, na ja, aber wenn einer wie ich den Wein bei Aldi kauft für 2,99, dann ist das schon gewaltig, ja? Und der war auch richtig gut, sag ich euch. Das war reiner Lagenwein, nicht gepanschtes Cuvée oder sonst was, ja. Der war richtig gut. Und was hat Vater gemacht? Gleich 10 Kisten gekauft. Und so viel hatten wir natürlich nicht weggetrunken bei der Hochzeit. Und ich habe mich gefreut, dass wir über Jahre guten Wein zu Hause hatten. Nee, sagt Papa. Für eure Hochzeit war er schon, aber gezahlt habe ich ihn. Und jetzt kommt er in die Gemeinde als Abendmahlswein. Ich mach euch mal vor, wie die nächsten Sonntage den Abendmahl war. Und die Abendmahlsonntage waren voll. Das hat Jesus gemacht, das war der beste Wein, den es gibt. 600 Liter. Lass mich noch 3 kleine Punkte dazu erzählen. Der König Jesus, erster Punkt, erweist seine Allmacht mitten in unserem Alltag. Unsere Vorstellung ist, wir gehen zum Gottesdienst, um Jesus zu erleben. Jesus' Vorstellung ist, er kommt zu dir, damit du ihn mitten in deinem Alltag erleben kannst. Und das ist schon ganz eine andere Vorstellung. Wir gehen zu einer tollen Konferenz, weil wir dort Jesus erleben wollen. Wir laden gute Sprecher ein. Hoffe ich. Weil wir Jesus erleben wollen. Jesus ist ganz anders. Jesus ist im Alltag zu finden. Lies doch mal das Neue Testament, das Evangelium durch. Wo war er denn? Bei Hochzeiten, bei Beerdigungen, in den Krankenzimmern seiner Zeit, auf den Arbeitsstellen, bei Zöllnern, bei Finanzbeamten. Ja, Jesus liebt sogar Finanzbeamte. Hallo! Er war in den Familien. Erwarte ich so einen Gott in meinem Alltag? Erwarte ich ihn in meinem Alltag? Mittendrin? Auf meiner Arbeitsstelle? Neben mir? In der Küche? In der Schule? Da haben wir keine Schüler mehr. Aber ich stelle mir das wirklich so vor. Da ist der Schüler und der sagt, Jesus, ich habe nicht gelernt, ich war faul, kannst du mir trotzdem helfen? Und Jesus ist mitten in seinem Alltag. Und ich stehe zu Hause und sage, ich habe mich wieder mal gestritten, kannst du mir trotzdem helfen? Und Jesus ist wieder mitten in meinem Alltag. Da ist er. Ich muss nicht warten bis Sonntag. Ich muss nicht warten bis zur Konferenz A oder B oder C. Jesus ist in meinem Alltag und er tut seine Wunder in meinem Alltag. Halleluja. Zweiter Punkt. Der König Jesus erweist seine Herrlichkeit inmitten unserer Kleinigkeiten und Peinlichkeit. Wisst ihr, ein Fest, wo der Wein ausgeht im Orient, wie peinlich. Wir Deutschen hätten das natürlich ganz anders gemacht. Die hätten uns da mal ranlassen sollen. Wir hätten das aber richtig nach ABC durchgeplant und sortiert und dann wäre natürlich kein Wein ausgegangen, ja. Aber die mit ihrer schlechten Planung haben natürlich alles vermasselt. Nun sollen sie mal zusehen, wie sie die Suppe, die sie sich eingebrockt haben, auch wieder auslöffeln, oder? Jesus lässt sich auf die Peinlichkeit ein. Und der Handel, der tut was. Als unser Gemeindezentrum in Tosted gebaut worden ist, vor über 20 Jahren, da waren wir ungefähr 100 Mann in der Gemeinde. Und Wir hatten kein Geld. Wir haben dieses ganze Gemeindehaus ohne Kapital gebaut. Es war uns nur wichtig, dass auf dem alten Haus keine Schulden mehr waren. Und als die Schulden weg waren, haben wir gesagt, wir bauen. Alles mit eigener Kraft. Aber weil wir selbst unserer eigenen Kraft nicht getraut haben, haben wir gesagt, wir bauen, bevor wir das große Haus bauen, zwei Doppelhäuser. Und dann schauen wir mal, wie das klappt. Und wenn das einigermaßen klappt, dann trauen wir uns an das Große ran. Und ich habe dann mich gleich gemeldet, gesagt, ich würde gerne in eine Doppelhaushälfte einziehen. Und das durften wir dann auch. Ja? Wir haben da mehrere Jahre drin gewohnt, bis dann die Gemeinde so weit war, dass sie sich einen eigenen Hausmeister leisten konnte. Und dann hieß es, Gerhard, die eine Seite ist Pastorenwohnung und die andere muss jetzt Hausmeisterwohnung sein. Wir bitten dich, guck dich um. Okay, akzeptabel. Für mich sowieso, ich bin nicht standortgebunden und halte an sowas fest, ne? Was nicht akzeptabel war, was für Gedanken in meine Frau reingekommen sind, was die neue Wohnung, das neue Haus anging. Ja, Hammer, was die sich alles gewünscht hat. Ich habe mich also schon Tag und Nacht arbeiten sehen, um das alles zu bezahlen. Und sag mal, muss das denn sein? Und im Stillen habe ich mir gedacht, kriegen wir sowieso nicht. Was soll denn das? Meine Frau hatte den Eindruck, wir sollen das kriegen. Was soll ich euch sagen? Meistens hat meine Frau recht. Und wir haben dann ein Haus gehabt mit 240 Quadratmeter Wohnfläche und fast 300 Quadratmeter Nutzfläche. Ich als einfachster Mann. Und das war gut so. Ich habe mal angefangen zu zählen. Ich habe dann aufgehört bei 250. Wir hatten über 250 Steckdosen in unserem Haus. Die Jalousien gingen satellitengesteuert rauf und runter. Das wünschst du dir auch. Als die das erste Mal runtergegangen sind, bin ich auf der Terrasse gesessen. Da hast du den kleinen Dicken mal laufen sehen, dass er schnell wieder drinnen ist, sonst wäre ich ausgesperrt gewesen. Aber hallo, so viel Platz war noch. Da habe ich die ausgeschaltet. Das wollte ich nicht mehr. Aber elektrisch ging sie immer noch rauf und runter. Es war ein Traum. Dann kamen die Jahre der Selbstständigkeit, alles, und dann kam auch die Insolvenz. Und im Zuge der Insolvenz konnten wir irgendwann auch die Miete nicht mehr zahlen und dann mussten wir natürlich raus. So, und jetzt hast du so einen Traum und sollst raus. Und was ist passiert? Wir haben uns monatelang nach irgendetwas umgeschaut. Und weißt du, wenn du selbstständig bist und eine Insolvenz hast, dann fällst du von ganz oben nach ganz unten. Ich habe immer gesagt, von der S-Klasse zum VW-Käfer. Ja? Und das war zum Teil auch so. Ja? Und immer sind die Türen zugegangen. Wenn du gesagt hast, Einkommen, im Moment Hartz IV, klack, naja, wir überlegen uns das nochmal. Ja, das haben wir erlebt. Und was hat sich in mir breit gemacht? In mir hat sich breit gemacht, siehst du, du hast überzogen. So ein großes Haus hast du dir gar nicht anschaffen sollen. Hast drei Nummer kleiner genommen, hast die Miete auch noch zahlen können. Das ist jetzt die Strafe von Gott für dich, dass du so überzogen hast. Das waren meine Gedanken. Gottes Gedanken waren ganz andere. Kam der Tag, wo wir dann zwangsgeräumt werden sollten. Es sollte an einem Montag sein und am Samstag hatten wir noch keine Wohnung. Ich habe mich unter der Brücke gesehen. Es war das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe, nicht zu wissen, wo ich mit meiner Familie bleibe. Und am Samstagmittag kriegen wir einen Anruf von dem Vermieter der Wohnung, wo wir heute sind. Und heute denke ich anders drüber. Ich denke, dass Gott unsere Wohnung auch gebraucht hat, um sein Reich zu bauen. So ein großes Haus, wir hatten immer Gäste, es war immer voll. Es war damals genau richtig, auch wenn es meine Gedanken überstiegen hat. Meine Frau hatte andere Gedanken. Heute, wo ich anderen Dienst habe und andere Voraussetzungen habe, darf ich voll zufrieden sein mit 80 Quadratmetern statt mit fast 300 Quadratmetern. Ich bin mehr zufrieden als damals. Gott hat einfach gesorgt. Meine Gedanken waren, ich habe mich so peinlich verhalten, du kannst dich nicht offenbaren, Gott. Gott sagt, ich komme in deine Peinlichkeit hinein. Und ich komme, bevor es zu spät ist. Und wenn es 2 Tage vorher ist, dann kommt er und dann tut er etwas. Gott kommt in dein Detail, in dein Leben. Gott kennt deine Haare. Auch wenn ihr 2 fast keine mehr habt. Aber den Rest kennt er trotzdem. Ja, Andi und Guido. Ja? Und er kommt in unsere Details, weil er uns liebt. Und er versorgt uns. Frag dich doch mal, wie ist dein Gottesbild? Musst du wirklich was leisten? Oder wo darf Gott dir begegnen? Und der 3. Punkt, der König Jesus erweist seine Herrlichkeit mit unendlicher Freizügigkeit. Vielleicht hätten es 3 Fläschchen Wein von Aldi auch getan, aber nein, er macht 600 Liter besten Wein. 600 Liter. Ich meine, ich hätte es ja noch verstanden, wenn er 7 Krüge gehabt hätte. 7, die göttliche Zahl, so, dann hätten wir da vielleicht irgendwie als theologische Handlung noch was von ableiten können, weil 7 deswegen. Aber 6, da dreht sich doch jedem evangelikalen Christen alles um, wo wir doch so Angst vor der Zahl 666 haben und Jesus nimmt 6 Krüge. 6, was ist das denn für Zahl? 6, das kennen wir doch schon aus der Schule, ist die Zahl der Unvollkommenheit. Und Jesus nimmt 6 Krüge und er kommt in unsere Unvollkommenheit mit seiner Freizügigkeit. Wir Menschen sagen, hast du was, bist du was. Jesus sagt, hast du nix, kriegst du was. Das ist der Unterschied. Er kommt in unsere Unvollkommenheit mit seiner Freizügigkeit. Im April herum werde ich meine neue Arbeitsstelle antreten. Dann denke ich, bin ich von meiner Kraft her auch so, dass ich wieder 8 Stunden voll arbeiten kann. Und dazu, weil ich sehr viel vom Homebüro aus machen muss, bauen wir gerade unser altes Kinderzimmer zum Büro um. Und das alte kleine Büro, das war wirklich nur sehr, sehr klein, zum Gästezimmer. Und da war uns klar, das geht nicht ohne Geld. Und in der jetzigen Situation ist wenig Geld da. Und da war uns klar, okay, wir müssen uns danach ausstrecken. Und sagen, wir fangen halt einfach an. Und dann kommt der Schreibtisch im Januar und der Bürostuhl kommt halt erst im März und so lang sitzt er auf dem Küchenstuhl und geht alles. Ja? Stück für Stück. Zwischen Weihnachten und Neujahr kriegen wir von jemand, den wir eigentlich nur oberflächlich kennen, 50 Euro geschenkt. Jetzt hatten wir die 50 Euro, wir hatten dieses Projekt vor uns, da tauchen da gleich Gedanken auf, kriegst du für 50 Euro einen Bürostuhl oder und so, weißt du, oder diese Gedanken, ihr kennt das, wie man rechnet als Mensch. Aber irgendwie haben Conny und ich diesen Gedanken gehabt, wir haben da 50 Euro geschenkt und wir kennen genug Leute, denen es richtig schlecht geht, wir sollten die komplett weiter verschenken. Also haben wir uns jemanden ausgeguckt, von dem wir wussten, dass auch er im Moment so seine Miete nicht regelmäßig zahlen kann und sagen, sorry, es ist nicht alles, aber es ist ein Teil. Und haben das vollkommen weitergegeben. Und nun möchte ich euch sagen, wie Gott in unsere Unvollkommenheit mit seiner Freizügigkeit reinkommt. 14 Tage später, im Zuge des Umbaus, wollten wir ein altes Sofa verschenken an einen Asylanten. Das war immer noch gut erhalten, war auch ein echtes Ledersofa, aber es passte dann halt nicht mehr in diese Landschaft rein und unsere veränderten Räume. Und Asylant soll das kriegen. Einer, der anerkannt wurde und sich jetzt in Deutschland einrichtet. Ja? Und ganz unerwartet holt er das Sofa ab und drückt uns 50 Euro in die Hand. Ich sag hallo. Und nein, sagt er, das ist in Ordnung, das ist so ein tolles Ding. Ich will auch hier meinen Teil dazu leisten, wenn ich mich hier aufbaue. Da hatten wir unsere 50 Euro wieder. Jetzt haben wir gesagt, ja, was ist denn jetzt? Wir wollen was geben und Gott gibt uns das zurück. Haben wir gesagt, weißt du, wir haben ja gesagt, wir kennen genug Leute, die was brauchen und haben das nochmal wieder weggegeben. 14 Tage später habe ich Besuch und als der gegangen ist, sagt der Gerhard, ich wollte noch was geben und drückt mir was in die Hand. Ich habe es nur eingesteckt und als er weg war, habe ich es rausgeholt. 500 Euro. Gestern waren wir Möbel kaufen. Mein ganzes Büro ist fertig eingerichtet. Und soll ich euch was sagen? Der 10. ist auch noch über und ein paar neue Schuhe habe ich auch noch. Das ist Gottes Freizügigkeit in meiner Unzulänglichkeit. Ich muss nur kapieren, wie er ist. Vielleicht muss ich mein Gottesbild revidieren. Ich weiß, ich habe schon lange gepredigt. Aber gestattet mir noch 2 Minuten. Denn ich möchte euch jetzt noch was ganz Schönes vorlesen. Das ist so schön. Und das gilt für uns als Gemeinde. Da sagt Jesus im hohenpriesterlichen Gebet, steht Johannes 17. Könnt ihr mal alle nachlesen. Und ich lese dort den Vers 10. Alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein, sagt Gott zum Vater. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und jetzt geht Jesus her und legt diese Herrlichkeit, von der wir die ganze Zeit gehört haben, auf uns als Gemeinde. Hammer. Jesus legt seine Herrlichkeit auf uns. Und wir dürfen jetzt anfangen, seine Herrlichkeit auszuleben. Lass ihn hinein auf deine Arbeitsstelle. Lass ihn hinein an dein Herd zu Hause. Lass ihn hinein, wenn du Brötchen kaufst beim Bäcker. Das ist mein König Jesus. Das ist unser König Jesus. Halleluja! Amen.